Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum neuesten Podcast Krimi Schweiz. Und wir haben heute wieder einen ganz besonderen Gast, wie natürlich jedes Mal, einen Krimi-Schriftsteller, der aber auch wieder sehr, sehr viel zu erzählen hat. Und zwar begrüße ich den Wolfgang Wettstein.
Hallo.
Hallo, Wolfgang. Ich stelle dich mal vor, bevor wir in unsere Fragerunde gehen. Wolfgang Wettstein ist in München geboren, hat eine Lehre als Landwirt im Schwabenland gemacht, anschließend Zivildienst in einem Kloster geleistet, danach Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte, studiert in Freiburg und in Zürich und 23 Jahre als TV-Journalist beim Schweizer Radio und Fernsehen gearbeitet, darunter 11 Jahre lang das TV-Konsumentenmagazin Kassensturz geleitet. Der ein oder andere wird ihn also kennen. Er studiert heute Theologie an der Universität Zürich, schreibt Krimis und arbeitet für das Konsumentenmagazin K-Tipp. Und für seinen zweiten Kriminalroman Feuertod am Sechseläuten wurde er 2018 mit dem Zürcher Krimipreis ausgezeichnet. Und jetzt ist sein dritter Krimi erschienen, Der Fluch. Und über den reden wir heute. Meine erste Frage ist, du studierst ja Theologie. Wie kommst du dann da drauf, einen Krimi zu schreiben? Oder andersrum, als Krimischriftsteller, wie kommst du dazu, dann Theologie zu studieren neuerdings?
Ja, also die Frage, die ist vielleicht gar nicht so verwunderlich. Ich meine, die Bibel oder die Theologie beschäftigt sich ja sehr stark mit den ganz großen Fragen des Lebens, also mit Tod und Leben, mit Schuld und Sühne und Vergebung, mit dem Leid, mit dem Bösen im Leben, also diese großen Fragen. Und die Bibel selber hat ja unglaublich kraftvolle, pralle Geschichten über das Leben, also da auch ganz entsetzliche Geschichten über Tod und Mord und Krieg und Vergewaltigung und Neid und Eifersucht und Habgier, aber auch unglaublich schöne Geschichten, Liebesgeschichten, Gedichte, Lieder, also die Fülle des Lebens ist in der Bibel enthalten. Und ich denke, solche Themen in einem Krimi haben also durchaus auch ihren Platz. Das sind natürlich starke Geschichten. Man muss vielleicht auch sagen, die Autoren der Bibel, die können wirklich auch tolle Geschichten erzählen. Also die können wirklich gut schreiben. Und da können wir, glaube ich, doch auch recht was lernen dabei.
Laut dem Klappentext erhält man mit deinem neuesten Roman Der Fluch einen Einblick in die dunkle Vergangenheit der Kirche. Jetzt erscheint dieses Buch aber bei einem theologischen Verlag. Hast du da viel Überzeugungsarbeit leisten müssen oder wie lief das ab?
Nein, also das musste ich nicht. Also das ist überhaupt kein Problem für den Verlag gewesen. Dazu ist zu sagen, wenn man Machenschaften der Kirche hört, dann denkt man vielleicht von katholischer Kirche, von früher, Kreuzzüge oder Hexenverbrennungen und so Sachen, was es tatsächlich gegeben hat, was natürlich auch wirklich ganz furchtbar war. Jüngere Vergangenheit ist dann vielleicht auch wieder katholische Kirche, Kindesmissbrauch und so, was ja immer wieder aufgedeckt wird. Aber das sind tatsächlich jetzt dunkle Machenschaften, die es wirklich gegeben hat, in jüngster Zeit, und zwar von der reformierten Kirche, wo kaum jemand kennt. Das wissen nur wenige Historiker, würde ich mal sagen, die sich damit beschäftigt haben. Aber es ist tatsächlich eine dunkle Vergangenheit. Aber der Verlag hat da überhaupt keine Mühe gehabt. Im Gegenteil, das ist ja Thema, Theologie ist in dem Krimi auch wirklich enthalten. Mhm. Und aus dem Grund hat der Verlag wirklich Interesse dran.
Und du hast ja lange eben für das Schweizerische Radio und Fernsehen gearbeitet, unter anderem als Leiter des TV-Konsumentenmagazins Kassensturz. Und für unsere deutschen Zuhörer, wir haben ja viele, die aus Deutschland zuhören, das ist vergleichbar mit dem Magazin Plus Minus. Hast du dort bei diesem Magazin viele Fälle für Kriminalfälle gefunden?
Also direkt Fälle für Kriminalfälle nicht, aber meine Arbeit als Journalist im Fernsehen, ich habe auch eine Reportage gemacht für die Rundschau. Und da gibt es natürlich sehr viele Begegnungen mit Menschen, sehr viele Themen, die man antrifft, auch Abgründe, auf die man trifft, die ich tatsächlich in all meinen drei Krimis bisher habe einfließen lassen. Also als Beispiel der Theo Klauser, der Ermittler von der Polizei, dessen Frau liegt seit Jahren im Wachkoma. Und ich habe mal eine Rundschau-Reportage gemacht zum Thema Wachkoma-Patienten und das ist damit eingeflossen. Oder ich habe einmal, auch für eine Rundschau-Reportage, habe ich mal einen Rechtsmediziner mehrere Tage lang bei seiner Arbeit begleitet. Der war jetzt auf Brand, du heißt es so schön, wenn irgendwo eine Leiche entdeckt wird, dann musste er ausrücken, wenn es unklar war, woran die gestorben ist. Und da konnte ich begleiten. Es ging um die Geschichte über Menschen, die einsam sterben, die also liegen bleiben, Wochen, Monate und man entdeckt sie nicht, weil sie niemand vermisst. Mhm. Da konnte ich diesen Rechtsmediziner begleiten und den habe ich natürlich dann auch Löcher in den Bauch gefragt, als ich recherchiert habe zu meinem Krimi.
Und ihr habt ja beim Kassensturz auch der einen oder anderen Firma auch mal zu Recht ans Bein gepinkelt. Gab es da auch mal Drohungen gegen dich oder die Redaktion?
Also Drohungen in Richtung so gegen Leib und Leben oder so. Also das heißt, wir bringen dich um und so, das haben wir nicht erlebt. Mhm. Das wäre auch zu plump. Also das wissen auch alle. Das würde sofort der Polizei gemeldet, das ist völlig klar. Mhm. Aber ich habe sehr viele Drohungen habe ich erlebt und bekommen, erhalten von Anwaltsbüros, von Firmen, Anwälten, die eben dann halt wirklich gedroht haben mit Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe, dass sie uns vor Gericht zerren würden. Und das ist auch wirklich dann auch oft passiert. Also ich war sehr, sehr oft vor Gericht, wurde angeklagt, sei es zivilrechtlich, also aber auch strafrechtlich. Also ich war auch wirklich als Straftäter gewissermaßen, saß ich auf der Anklagebank. Das habe ich also alles erlebt. Das gab es selbstverständlich.
Okay, und wie ist es ausgegangen?
Die allermeisten Fälle gewinnen wir, also weil wir sehr sauber arbeiten, sehr klar arbeiten. Mhm. Also wir beherrschen das Handwerkszeug auch. Wir behaupten nicht einfach etwas, sondern wir können das alles mit zwei Quellen belegen und so, das ist völlig klar. Aber ich wurde auch verurteilt. Also ich wurde sogar einmal strafrechtlich verurteilt. Das gibt's und das gehört einfach zum Risiko, dass man halt in so einer Position als Konsumentenmagazin einfach eingeht. Also das segeln wir hart am Wind und da müssen wir sich nicht wundern, wenn man da halt ab und zu mal auch ein bisschen nass wird. Ja.
Interessant. Und dein Ermittler ist der philosophische Rechtsmediziner Max Socrates Noll. Und als ich den Namen gehört habe, habe ich mir gedacht, ist der jetzt eine Mischung aus Max Bild, Socrates und Ingrid Noll oder was hat das mit dem Namen auf sich?
Ja, also es nennt ihn ja alle Socrates, also weil er von Anfang an wird Socrates genannt, aber sein bürgerlicher Name ist natürlich anderer, das ist klar, im Pass steht Max Noll. Und es ist so, wenn du das so ansprichst, das ist tatsächlich interessant, weil ich habe überhaupt nicht an Ingrid Noll gedacht. Ich Max Noll dachte ich mir, Max ist ein kräftiger Name, mir gefällt der Name Max, er hat eben Kraft und Noll ist auch ein kraftvoller Name, Max Noll, das gefällt mir, aber ich habe nicht an Ingrid Noll gedacht, lustigerweise, und das ist mir jetzt erst aufgefallen, der Ermittler heißt der Theo Klauser, Klauser ist ja auch ein Kriminalschriftsteller, also, aber ich muss wirklich sagen, das ist reiner Zufall, dass jetzt Noll mit Ingrid Noll verbunden werden kann als Max Noll und eben der Theo Klauser mit eben auch dem Schriftsteller Klauser, der quasi den Krimi-Nahroman ja erfunden hat eigentlich.
Also im deutschsprachigen Raum,
ja. Was den Namen betrifft, einfach noch ein kleiner Hinweis. Ich werde es nicht verraten, aber mit dem Namen habe ich tatsächlich etwas gemacht. Also es gibt eine Gesetzmäßigkeit, eine Regelmäßigkeit mit den Namen, die ich da erfunden habe gewissermaßen, als alle Figuren, die aus meiner Fantasie entstanden sind, da habe ich mit dem Namen etwas gemacht. Das hat eine Gesetzmäßigkeit. Und ich würde vorschlagen, wer das rausfindet und mir das schreibt oder sagt und so, der bekommt von mir ein signiertes Buch geschenkt.
Oh, das ist doch sehr gut. Und da sind wir gespannt, ja. Du hast ja Germanistik, Philosophie, Kunstgeschichte studiert und jetzt noch Theologie. Und du hast eine Lehre als Landwirt gemacht. Was kommt denn als nächstes?
Ja, ich studiere ja immer noch Theologie. Das heißt, ich bin jetzt im Doktorat. Das heißt, dass ich jetzt an meiner Doktorarbeit sitze und schreibe, das nimmt viel Zeit in Anspruch. Was ich danach mache, das wird noch ein paar Jahre dauern, was ich danach mache, keine Ahnung. Aber es ist tatsächlich so, dass es mir Spaß macht und es hat sich auch so ergeben in meinem Leben, dass ich so verschiedene Dinge machen konnte, eben als auch Zivildienst in einem Kloster war, 1,5 Jahre lang habe ich den gemacht. Und das ist einfach wahnsinnig spannend, dass man so in andere Bereiche reinzieht, also auch gerade Lehrer als Landwirt. Ich habe da wirklich gelernt, hart zu arbeiten und wirklich Dreck unter den Fingernägeln zu haben. Ich finde, so richtig auch mal Staub in der Nase zu haben, das ist schon gut, das zu lernen und zu erleben. Ja.
Jetzt kommen wir noch zu deinem neuesten Buch, Der Fluch. Wir hören ja gleich eine Lesung davon. Worum geht's denn in dem Buch?
Es geht darum, dass ein Theologieprofessor ermordet wird in seiner Wohnung mit Zyankali. Das ist übrigens ganz spezielle Tod mit Zyankali, das verrate ich jetzt hier aber nicht. Und der Täter hat auf seinem Unterarm hat er die Zahl 2015 geritzt. Die Kripo und auch der Socrates Rechtsmediziner stehen natürlich vor dem Rätsel, was hat die Zahl zu bedeuten. Und die Spuren führen dann zu einem Mordopfer, das in einem Schrebergarten gefunden worden ist zuvor. Und dieses Mordopfer wurde schon ermordet vor vielen Jahrzehnten. Und diese beiden Morde haben damit was zu tun. Und das führt eben in die Vergangenheit, auch in die dunkle Vergangenheit, wie wir gehört haben, der Kirche. Das ist ein wichtiger Punkt, aber es geht um schlimme Dinge. Und ja, mir ist es wichtig in meinen Kriminalromanen, dass ich einerseits einen guten, hoffentlich einen guten Krimiplot habe, der spannend ist, wo mich reinzieht, wo die Dramaturgie stimmt. Aber gleichzeitig ist mir auch wichtig, dass ich so eine zweite Ebene einbaue. Und da geht es eben halt um philosophische Fragen, um theologische Fragen, auch jetzt in diesem Fall. der Sokrates, der philosophiert sehr gerne mit seiner Blumenverkäuferin und macht auch gerne Gedankenexperimente. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch, auch durch den ganzen Krimi durch. Also, und das, da geht es jetzt, in diesem Krimi geht es sehr stark um die Frage nach dem Bösen. Warum gibt es das Böse? Und wenn es einen Gott gibt, soll es ihn geben und dieser Gott auch noch gütig und allmächtig ist, wie kann der dann sowas zulassen, dieses Leid und diesen Schmerz? Ja, das ist so das Thema in meinem neuen Kriminalroman.
Sehr schön. Und genau da hören wir jetzt rein. Wolfgang Wettstein liest aus Der Fluch.
Die Geschichte beginnt mit dem Fund einer Leiche, die in einem Schrebergarten nahe der Limmat, einem idyllischen Flüsschen in Zürich, verscharrt worden war. Die Kripo und der bucklige Rechtsmediziner, den alle Sokrates nennen, weil er so klug ist, machen sich an die Arbeit. Als Sokrates mit Nick im Schrebergarten ankam, schleppten zwei Kriminaltechniker eine Grabmaterialkiste heran, wie sie die nannten, und holten daraus eine Schaufel und zwei Spaten heraus. Vor der Grube hockte die Polizeifotografin und machte Aufnahmen von der Leiche. Sokrates begrüßte Klauser mit Handzeichen, der sich gerade mit Philipp Kramer besprach. Klauser war einen halben Kopf größer als er, von groß gewachsener Statur, schlank und durchtrainiert. Das Gegenteil von ihm. Es schien ihm aber, als sei Klauser seit dem Tod seiner Frau gealtert. Trotzdem sah man ihm sein Alter von Mitte 50 nicht an. Er bewegte sich mit viel Körperspannung, die Augen blickten wach, sein Mund zeigte Entschlossenheit. Sokrates schaute sich um. Neben einem Beet, in dem Johannisbeersträucher wuchsen, befand sich in einer Senke die Leiche. Sie steckte noch halb im nassen Erdboden. Das Gesicht, das aus dem Abfallsack schaute, war ungewöhnlich weiß. Auf dem Kinn klebte ein kleiner Lehmklumpen. Aus dem Einschussloch war kein Blut ausgetreten, was Sokrates seltsam fand. Vielleicht hatte der Täter die Wunde gereinigt, bevor er die Leiche vergrub. Eingefallene Wangen, graue Lippen, schmale Nase, dünnes, kurzes Haar. Irgendetwas stimmte nicht. Sokrates konnte aber nicht sagen, was. Er streckte sich, sein Buckel knackste. Er roch die Frühlingsluft, die Limmat plätscherte, zwei Seemöwen zankten sich kreischend, auf der Flussinsel stand ein Graureiher in stoischer Ruhe auf einem Bein. Ein hübscher Schrebergarten, dachte Sokrates, wenn da nur nicht das Mordopfer wäre. »Wir graben jetzt die Leiche aus«, sagte Kramer. »Das Erdreich rund um den Abfallsack bringen wir ins Forensische Institut. Vielleicht finden wir darin biologische Spuren.« Zwei Kriminaltechniker, die links und rechts vor der Grube standen, stachen mit dem Spaten in den Lehmboden. Ohne etwas zu reden, schaufelten sie die schlammige Erde heraus. Nach einer halben Stunde hatten sie den schwarzen Plastiksack mit der Leiche freigelegt. Der Mann war nicht groß gewachsen, er maß höchstens 1,70 Meter, schätzte Sokrates. Bevor er den Toten aus dem Grab nimmt, muss ich noch Fotos machen, sagte Lara Odermatt. Die Kriminaltechniker stiegen heraus, die Polizeifotografin lief langsam um die Leiche herum und machte Aufnahmen. Sokrates zählte, wie oft sie den Auslöser drückte. 14 Mal. Als sie fertig war, kontrollierte sie auf dem Display ihre Arbeit. Zufrieden schürzte sie ihre Lippen und warf einen kurzen Blick auf Klauser. Sokrates stieg in die Grube. Dabei ging er in die Hocke und stützte sich mit beiden Händen am Grubenrand ab. Die 70 Zentimeter wollte er nicht hinunterspringen. Er spürte seinen Bauch und ein Ziehen im Buckel. Der nasse Lehmboden war glitschig. Es stank süßig nach verfaulten Blättern und Humus, aber Verwesungsgeruch konnte er nicht ausmachen. Er roch auch keine Leichenfäule. Seltsam, dachte er. Das weiße Gesicht des Toten, das aussah wie Gips, deckte er mit der Plastikfolie zu. Nick begab sich auf die andere Seite der Leiche. »Wir müssen zu dritt sein, um das Opfer zu bergen«, sagte Sokrates. »Wenn wir die Leiche aus der Grube heben, sollte sie so bleiben, wie wir sie aufgefunden haben, in liegender Position.« Kramer stieg in die Grube. »Achte darauf, den Plastiksack möglichst nur dort zu berühren, wo ihr ihn zum Tragen greift.« Am Grubenrand standen zwei Kriminaltechniker, um die Leiche entgegenzunehmen. Sokrates und Nick führten ihre Hände unter den Abfallsack auf Schulterhöhe des Toten. Kramer ergriff die Plastikfolie bei den Füßen. »Bei drei heben wir an«, sagte Sokrates. »Eins, zwei, 3. Gemeinsam hoben sie die Leiche hoch. Sie war steif wie ein Brett und wog nicht schwer. Die Kriminaltechniker brachten sie aus der Grube und legten sie zwischen zwei Beete auf ein Rasenstück. Sokrates stieg aus der Senke. Er schwitzte. Unter dem Overall aus plastifiziertem Vlies war es stickig heiß. »Willst du die Leichenschau hier vornehmen oder im IRM?«, fragte ihn Klauser. »Die erste Legalinspektion machen wir vor Ort. Im Institut werden wir die Leiche ein zweites Mal begutachten«, antwortete Sokrates durch die Gesichtsmaske. »Zuerst müssen wir den Toten aus dem Plastiksack schneiden, bevor wir ihn entkleiden.« Kramer reichte Sokrates eine Schere. »Sei vorsichtig, der Abfallsack ist ein wichtiger Spurenträger. Er enthält womöglich Fingerabdrücke des Täters.« Sokrates nickte. Er ging zum Kopfende, schlug die Plastikfolie auf und legte den Kopf der Leiche frei. Dann kniete er sich neben sie. Vorsichtig schnitt er den Abfallsack auf. Er begann auf Brusthöhe und fuhr die Klinge langsam hinunter in Richtung Bauch und Hüfte. Als er bei den Füßen angekommen war, begab er sich wieder zum Kopf der Leiche. »Klappen wir die Plastikfolie auf«, sagte er zu Nick. Nick kniete auf der anderen Seite nieder. Langsam zogen sie die Folie weg. Sie sahen, dass der Tote einen dicken Wollmantel trug. Der Mantel, der vor Feuchtigkeit triefte, war zugeknüpft. Auf den Knien rutschten sie zur Taille, um die Leiche weiter freizulegen. Als Nick von dort die Folie vorzog, stieß er einen kurzen Schrei aus. Er starrte nach unten. Sokrates beugte sich nach vorne, dann sah er es auch. Aus dem rechten Ärmel des Mantels ragte die Hand der Leiche. Sie war vollständig skelettiert. Nur noch Knochen waren übrig geblieben. »Wie kann das sein?«, rief Nick. »Der Mann ist doch noch gar nicht lange tot. Sein Kopf sieht aus, als ob er erst heute gestorben wäre.« Sokrates schaute auf. Klauser, die Kriminaltechniker und die Polizeifotografin, die ringsherum standen, hatten ihre Augen weit aufgerissen. Sie konnten es nicht glauben. Ein frisches Gesicht mit einer verwesten Hand. Sokrates spitzte den Mund. »Ein seltenes Phänomen«, sagte er, »manchmal verwesen Leichen nicht. Oder nur Teile davon.« Er nahm seine Gesichtsmaske ab und ging zum Kopf des Toten. Mit dem Zeigefingerknöchel klopfte er gegen eine Wange. Sie klang hohl und hart, wie wenn er gegen einen Gipskopf schlagen würde. Die Haut fühlte sich porös an. »Kollegen, wir haben es hier mit einer Fettwachsleiche zu tun«, sagte er vergnügt. »Eine was? Fettwachsleiche? Was ist denn das?«, riefen alle gleichzeitig. Sokrates richtete sich auf. »Die Verwesung ist ein komplizierter Prozess«, begann er. Auf seiner Brille bemerkte er zwei Flecken vom Schmutzwasser, das bei der Arbeit in der Grube auf die Gläser gespritzt war. Er nahm die Brille ab und putzte sie ausgiebig. »Der Täter hat die Leiche in dieser Senke vergraben. Der Boden ist lehmig«, fuhr er fort. »Der Klosterfahrweg, der vor dem Schrebergarten vorbeiführt, wirkt wie ein Damm zur Limmatin. Das Wasser, das vom Käferberg hereindrückt, staut sich hier.« Sokrates bewegte seine Hand von der nahegelegenen Hügelkette zur Senke. Die Leiche lag lange Zeit im Wasser, zudem war sie in Plastik gepackt. Es fehlte der Sauerstoff, den es für eine Verwesung braucht. Er überlegte kurz. Von außen verwest der Körper, er verrottet wie abgestorbene Pflanzen. Doch ohne Luft stoppt dieser Prozess. Auch Kleider bleiben ohne Sauerstoff erhalten. Von innen her verfault die Leiche. Die Darmbakterien fressen sich durch die Darmwand und vermehren sich. Das erhöht die Temperatur in der Leiche. Die Bakterien werden immer reger, verflüssigen in kurzer Zeit die inneren Organe und verdauen sie. Schließlich bleibt nichts mehr übrig. Doch wenn es zu kalt ist, weil die Leiche im Wasser liegt, können sich die Darmbakterien nicht mehr vermehren. Der Fäulnisprozess bricht ab. Im kalten, lehmnassen Boden ist es kaum möglich, dass eine Leiche vollständig verwest. Sokrates blickte in entgeisterte Augen. »Aber warum ist das Gesicht so hart geworden?«, fragte Klauser schließlich. »Und warum nennt man so etwas Fettwachsleiche?«, wollte Kramer wissen. »Die Lipide, das Fett im Körpergewebe, werden im Wasser in Paraffin umgewandelt, als es zu Wachs. Es bildet sich ein Panzer. Ist dieser Prozess einmal abgeschlossen, bleibt die Leiche erhalten. Jahrzehntelang, bis sie ausgegraben wird. Nur eine Kremation kann diesen Wachspanzer zerstören.« »Der Prozess unterscheidet sich also von einer Mumifizierung«, sagte Klauser. Richtig. Bei einer Mumifikation trocknet die Haut der Leiche in warmer Umgebungsluft aus. Sie wird ledrig. Das verhindert eine Verwesung. Der tote Körper wird konserviert, wie Backobst oder Trockenfisch. Kramer verzog seinen Mund. Es gibt auch Kältemumien wie die gefriergetrocknete Gletscherleiche Ötzi, erklärte Sokrates weiter. Die Verwesungsbakterien mögen es warm. Klaus rieb sich seine Nase. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es möglich, dass der Täter sein Opfer vor Jahrzehnten verscharrt hat, fragte er. Und nicht erst vor wenigen Tagen. Richtig. Die Leiche lag viele Jahre im Boden, antwortete Sokrates. Es dauert lange, bis sich ein Fettwachspanzer bildet und die Extremitäten skelettieren. Es kann gut sein, dass sie vor einem halben Jahrhundert vergraben wurde.
Das war Wolfgang Wettstein mit Der Fluch. Und wie immer habe ich jetzt noch eine Überraschungsfrage für dich. Du hast ja erzählt, dass du Zivildienst in einem Kloster gemacht hast. Ich habe Zivildienst in einem Altersheim gemacht. Da kann man sich sehr gut vorstellen, was man da so tut. Aber ich kann mir nicht vorstellen, was macht man als Zivildienstleistender in einem Kloster?
Ich dachte schon, dass deine Frage so überraschend sein wird, dass ich dann vielleicht die Joker-Karte ziehen muss. Aber nein, es war unglaublich spannend, die Zeit. Also es war ein Kloster, Kirchberg in der Nähe von Sulz am Neckar in Süddeutschland. Und dort war ich Mädchen für alles. Ich habe Reparaturen gemacht, ich habe im Klostergarten gearbeitet, ich habe in der Klosterschenke gearbeitet, ich habe sogar Schnaps gebrannt aus den eigenen Zwetschgenbäumen. Das gab so Konferenzen und Freizeiten, dort habe ich auch in der Küche mitgeholfen. Also Mädchen für alles, das war wirklich eine tolle Zeit. Es gab 4 Tagzeitengebete, die ich auch mit dabei sein musste oder durfte. Morgens, mittags, abends und nachts und musste den Abendmahlstisch aufdecken. Und es gab fast jeden Tag Abendmahl. Und nachher, wenn es ein bisschen Wein übrig gab, dann habe ich den Wein natürlich versucht, möglichst würdevoll konsumieren. Und das war meine Arbeit dort. Ja.
Sehr schön. Dann kommen wir wie immer noch zu einem Veranstaltungshinweis. Wir haben ja bisher immer das Glück gehabt, dass die Autoren, die wir eingeladen haben, gerade eine aktuelle Veröffentlichung haben. Das ist ja schon so ein bisschen das Prinzip. Und auch eine Lesung noch bevorsteht. Welche Lesung steht denn bei dir bevor, Wolfgang?
Die nächste Lesung ist am 12. Mai um 6:30, 18.30 Uhr im Hirschli in Zürich. Und das Hirschli, das ist so ein Café und das ist am Hirschengraben 7. Das ist eigentlich so ein Studierendencafé, hauptsächlich Theologiestudierende, aber auch Religionswissenschaft hingehen, aber auch jeder andere. Und dort halte ich immer eine Lesung, weil es gerade in der Nähe vom Tatort ist, also gerade in der Nähe von der Theologischen Fakultät, wo ja das ganze Drama sich dort abspielt. Also, Donnerstag, 12. Mai, 18.30 Uhr. Im Hirschli, Hirschengraben 7 in Zürich.
Und wie kommt man an Tickets dran?
Das ist gratis. Man muss sich auch nicht anmelden, einfach reinkommen und genießen.
Sehr schön. Dann bleibt jetzt eigentlich nur noch, dass wir noch deine E-Mail-Adresse veröffentlichen, damit jemand, der herausfindet, was es mit den Namen in deinen Romanen auf sich hat, sich an dich wenden kann. Wie kontaktiert er dich?
Genau, also es geht um eine Gesetzmäßigkeit, die ich bei allen Namen, die ich da bringe, Protagonisten, gleich ist. Also Gesetzmäßigkeit, wer das herausfindet, würde mich wirklich interessieren. Meldet euch dann bei mir wolfgang.wettstein@swissonline.ch. Swiss Online, ein Wort geschrieben und Swiss Englisch. Also Swiss Online, ein Wort ohne Bindestrich.ch. Wolfgang.wettstein@swissonline.ch.
Sehr schön. Wie immer findet ihr auch diese E-Mail-Adresse und natürlich auch den Veranstaltungshinweis mit einem Link zum Veranstaltungsort in unseren Shownotes, dann zum Podcast. Da könnt ihr das also nachlesen. Wer das schon notiert hat, kann es natürlich trotzdem noch verwenden. Ja, dann war es das von meiner Seite. Hat mich sehr gefreut. Wie gesagt, geht auf die Lesung, hört euch das an. Es wird bestimmt ein sehr spannender Event. Vielen Dank, Wolfgang.
Sehr gern. Vielen Dank. Tschüss.
Wir machen Krimis erlebbar.